Ab dem 1. August kannst du dafür bezahlen, die Sätze eines einzigen Mannes Millisekunden früher zu lesen als der Rest der Welt. Bis zu 100.000 Dollar im Monat für Sätze.
Unübersehbar. Der Rhetorik-Podcast mit Michael Ehlers.
Ich fange woanders an, in Bamberg, meiner Wahlheimat. Jedes Jahr am Tag der Deutschen Einheit gibt es hier einen der schönsten Antikmärkte Deutschlands. Die komplette Innenstadt voll mit Händlern, Trödel, Menschen. Vor ein paar Jahren stehe ich da vor einem Landschaftsgemälde. Verstaubt, trist und öde. Ich bin wirklich kein großer Kunstexperte. Ich bleibe einfach 2 Sekunden zu lange stehen. Der Verkäufer sieht das sofort und sagt einen Satz, den ich bis heute nicht vergessen habe. Klar, sagt er, das Bild wirkt angestaubt. Aber das liegt am Rahmen. Mit einem neuen Rahmen kommt die Landschaft ganz anders zur Geltung. Ich habe das Bild nicht gekauft. Den Satz habe ich behalten. Denn genauso funktioniert Sprache. Das Bild bleibt gleich, der Rahmen entscheidet, was du siehst. In der Kognitionswissenschaft heißt das Framing. Ein Frame ist ein Deutungsrahmen, der beim Hören eines Wortes automatisch in deinem Kopf entsteht. Er ist unbewusst, er ist schnell und er ist da, bevor du irgendetwas geprüft hast. Das einfachste Beispiel sind Steuern. Steuern kannst du nicht anfassen, du kannst sie nicht riechen, nicht schmecken. Trotzdem hast du sofort ein Gefühl, wenn du sie hörst. Und dieses Gefühl hängt am Wort daneben. Steuerlast. Eine Last trägt man, eine Last will man loswerden. Wer dir die Last abnimmt, ist dein Retter. Steuerbeitrag. Ein Beitrag leistet man zu etwas Gemeinsamen. Wer deinen Beitrag senkt, nimmt dir etwas weg. Gleiche Summe, gleiches Konto, zwei völlig verschiedene Welten. Dein Gehirn hat das Wort moralisch bewertet, lange bevor du sachlich nachgedacht hast. Soweit so bekannt. Das habe ich vor Jahren in meinem Buch Rhetorik aufgeschrieben. Und dann ist eine Menge passiert. 3 Sachen, die ich dir erzählen will. Die dritte ist der eigentliche Grund für diese Folge. Erstens, der Preis eines Satzes. Als ich das Kapitel geschrieben habe, war der Fall klar. Ein amerikanischer Präsident Trump. Ein Kurznachrichtendienst, 140 Zeichen, ungefähr 40 Millionen Follower damals. Ein Mann, der durch ein Netzwerk spricht, statt darin zu schreiben. Damals dachten wir alle, das sei der Höhepunkt. Es war der Anfang. Heute schreibt er nicht mehr auf einer fremden Plattform, ihm gehört eine eigene Plattform. Im Mai dieses Jahres wurde auf seinem Konto Berichten zufolge 861 Beiträge und Weiterleitungen gezählt in einem Monat. Das sind mehr als einer pro Stunde, Tag und Nacht durchgerechnet. Und dann kam die Sache, die mich wirklich stutzig gemacht hat. Sein Medienunternehmen verkauft ab dem 1. August einen Datenzugang. Zielgruppe sind Banken und algorithmische Handelsfirmen. Was sie kaufen, ist Zeit, Millisekunden. Die Financial Times hat berichtet, dass bis zu 100.000 Dollar im Monat aufgerufen werden. Halt da einen Moment inne, unabhängig davon, was du von diesem Typen hältst. Ein Satz hat einen Börsenpreis bekommen, bevor irgendjemand irgendetwas getan hat. Keine Entscheidung, keine Unterschrift, keine Maßnahme, Formulierungen allein. Das ist die reinste Form des Beweises, dass Sprache kein Beiwerk zur Sache ist. Sprache ist die Sache. Der Markt hat das ausgerechnet und einen Preis dran geschrieben. Zweitens, das Unwort und das Wort ohne Definition. Jetzt nach Deutschland, denn hier passiert dasselbe leiser. Im Januar hat die Sprachkritische Aktion in Marburg das Unwort des Jahres 2025 bekannt gegeben. Aus 2.631 Einsendungen gewonnen hat Sondervermögen. Schau dir das Wort in Ruhe an. Vermögen. Etwas, das man besitzt. Sonder. Etwas Besonderes. Herausgehobenes. Zusammen klingt das nach Rücklage, nach Sparbuch mit Extras, nach jemandem, der gut gewirtschaftet hat. Gemeint sind Schulden. Ein Nebenhaushalt auf Kredit. Ein einziges Wort verwandelt eine Verbindlichkeit in einen Besitz. Das ist dieselbe Mechanik wie bei der Steuerlast, nur mit umgekehrten Vorzeichen. Und es steht in Gesetzestexten. Der zweite deutsche Fall ist noch feiner gearbeitet. Im Oktober fiel im Zusammenhang mit Migration das Wort Stadtbild. Der Kanzler hat nie definiert, was er damit meint. Er musste auch nicht. Das Wort hat in jedem Kopf ein Bild aufgerufen. Und jeder war überzeugt, es sei sein eigenes. Auf die Frage eines Journalisten, ob er etwas zurücknehme, antwortete er, habe gar nichts zurückzunehmen. Das ist handwerklich betrachtet ein sehr starker Zug. Ein Begriff, der jedem sofort verständlich vorkommt und den niemand festnageln kann, weil er nie definiert wurde. 141 Menschen haben ihn beim Unwort eingereicht. Er hat trotzdem gehalten. Drittens, wie eine Framing-Expertin an Framing gescheitert ist. Und jetzt die Geschichte, wegen der ich diese Folge überhaupt aufnehme. Elisabeth Wehling, wenn du in Deutschland in den letzten 10 Jahren das Wort Framing gehört hast, hast du es sehr wahrscheinlich durch sie gehört. Promoviert in Berkeley bei George Lakoff, 2016 ein Bestseller über politisches Framing, danach in jeder zweiten Talkshow. Sie hat der Republik erklärt, wie Sprache Denken lenkt. Und ich habe sie in meinem eigenen Buch zitiert. 2017 beauftragt die ARD bei ihr ein Gutachten über die eigene Sprache. 89 Seiten. Der Tagesspiegel hat später berichtet, es habe 120.000 Euro gekostet. Im Februar 2019 stellt netzpolitik.org das Papier ins Netz. Es trägt den Titel Framing Manual. Und jetzt passt genau auf, denn hier passiert das Eigentliche. Über die 89 Seiten wurde kaum diskutiert. Diskutiert wurden zwei Wörter. Das erste ist Manual, ein Handbuch, eine Anweisung, etwas, das man befolgt. Wehling hat später erklärt, es sei eine interne Arbeits- und Diskussionsgrundlage gewesen und die Begriffe darin seien keine Empfehlungen. Zu spät. Das Wort stand auf dem Deckblatt und der Rahmen war gesetzt. Ein Sender schreibt seinen Leuten vor, wie sie zu reden haben. Der WDR-Rundfunkrat nannte die Sache eine Dummheit und sah den öffentlich-rechtlichen Rundfunk beschädigt. Der damalige Intendant sagte sinngemäß, es sei in bester Absicht entstanden und nach hinten losgegangen. Das zweite Wort steht auf dem Absender. Berkeley International Framing Institute. Klingt nach kalifornischer Elite-Universität. Der MDR ging offenbar genau davon aus. Eine Sprecherin der University of California in Berkeley bestätigte auf Anfrage, dass dieses Institut keine Verbindung zur Universität hat. Wehling erklärte, sie nutzte den Namen als Marke, um Beratung und Wissenschaft voneinander zu trennen. Auch das kam zu spät. Die Website ging vom Netz. 89 Seiten Arbeit, erledigt von zwei Wörtern auf dem Deckblatt. Ich führe hier niemanden vor. Der Fall ist deshalb so wichtig, weil er die härteste Lektion des ganzen Themas enthält. Der Rahmen um dich herum wirkt, bevor irgendjemand liest, was du geschrieben hast. Deine Selbstbezeichnung ist Framing. Der Name deiner Firma ist Framing. Die Überschrift deines Konzeptpapiers ist Framing. Die Zeile unter deinem Namen in der Einladung ist Framing. Und wenn dieser Rahmen einmal kippt, kannst du ihn hinterher nicht mehr wegerklären. Der Inhalt geht mit ihm unter. Die Korrektur an meinem eigenen Kapitel. Jetzt der Teil, in dem ich mich selbst korrigiere. Als ich das Buch geschrieben habe, klang Framing bei mir stellenweise wie eine Fernbedienung für Gehirne. Sag das richtige Wort und die Leute tun, was du willst. So einfach ist es nicht. Und das ist inzwischen sauber untersucht. Zwei Forscher, Aaron Emsalem und Alan Zeusner, haben 138 Experimente zu politischem Framing zusammengefasst. Der Titel ihrer Arbeit sagt schon alles. Real but limited. Echt aber begrenzt. Ihr Befund in 3 Sätzen. Auf Einstellungen und Gefühle wirkt Framing mittelstark. Da ist wirklich was dran. Auf tatsächliches Verhalten wirkt es fast überhaupt nicht. Und der wichtigste Punkt, sobald ein zweiter Rahmen im Raum steht, schrumpft der Effekt deutlich. Hört ihr das gerne noch einmal an, denn er dreht das ganze Handwerk um. Framing entfaltet seine volle Kraft im leeren Raum. Ein Wort wirkt am stärksten, solange es allein steht und niemand ein anderes daneben legt. Was du damit machst, 4 Dinge, alle sofort anwendbar. Erstens, wiederhole das Wort des anderen nicht, auch nicht, um es zu widerlegen. Der Klassiker. Jemand sagt Zwangsgebühren. Du antwortest, das seien keine Zwangsgebühren. Was hat dein Gegenüber gerade gehört? Zwangsgebühren. 2-mal. Jede Verneinung ruft genau das Bild auf, das sie loswerden will. Sag einmal, du seist kein Betrüger und im Kopf deines Zuhörers steht ein Betrüger. Frag mal jemanden, der Krisenkommunikation macht, warum das erste Dementi die Lage so zuverlässig verschlimmert. Zweitens, stell deinen eigenen Rahmen daneben, weil Framing schwächer wird, sobald es Konkurrenz bekommt. Ist Konkurrenz dein Werkzeug? Du brauchst ein eigenes Wort für dieselbe Sache und du brauchst es vorher. Im Gespräch fällt dir keines ein. Da bist du zu beschäftigt. Du gehst in eine Verhandlung und weißt, die Gegenseite wird von Kosten sprechen. Dann geh mit Investition rein. Sie sagen Risiko, du kommst mit dem Preis des Wartens. Ohne Lautstärke, einfach konsequent. 10-mal dasselbe Wort ruhig gesagt, schlägt 1-mal lautes Widersprechen. Drittens, prüfe die Wörter, die du gedankenlos übernommen hast. Die meisten Rahmen, in denen du redest, hast du dir nie ausgesucht. Du hast sie aufgeschnappt. Personalkosten, Humankapital, Sparzwang, Fachkräftemangel. Jedes dieser Wörter transportiert ein fertiges Urteil. Und du verkaufst es mit, ohne es je geprüft zu haben. Praktische Übung für heute Abend. Nimm dir dein letztes Angebot vor, deine letzte Präsentation, deine Überschrift auf LinkedIn. Markiere jedes Wort, das ein Bild im Kopf erzeugt. Und dann frag dich bei jedem Einzelnen, ist das mein Bild oder habe ich es geerbt? Viertens, der Rahmen um dich herum zählt zuerst. Das ist die Willing-Lektion. Bevor jemand deinen Inhalt bewertet, hat er längst deine Verpackung bewertet. Dein Titel, den Namen deiner Firma, die Überschrift deines Papiers. Wenn du dich größer benennst, als du bist, hält das eine Weile. Die meisten Leute prüfen es nie. Die wenigen, die es prüfen, sind Journalisten. Und die prüfen genau dann, wenn du sichtbar geworden bist und es am meisten kostet. Schluss. Zurück nach Bamberg. Zu dem Händler mit dem staubigen Gemälde. Er hatte recht. Und er hatte trotzdem nur die halbe Wahrheit. Ein neuer Rahmen lässt das Bild anders wirken, das stimmt. Aber wenn das Bild nichts taugt, trägt der Rahmen nicht lange. Und in dem Moment, in dem jemand einen zweiten Rahmen daneben stellt, wird überhaupt erst sichtbar, dass da ein Rahmen war. Deshalb entscheidet in jedem Gespräch, in jeder Verhandlung, in jeder Debatte zuerst eine einzige Sache, wessen Wörter benutzt werden. Wer das im Raum bemerkt, bevor die anderen es bemerken, führt den Raum. Wenn du daran arbeiten willst, wie deine Wörter wirken, bevor jemand anderes das für dich entscheidet, alles, was ich mache, Training, Coaching, Vorträge, findest du an einer Stelle. meandyou.de. Sehen wir uns.
Unübersehbar. Der Rhetorik-Podcast mit Michael Ehlers.